Weinprobe, der Bierpodcast mit Journalistin Marisa Becker und Biersommelier Ludwig Reinhold.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, wir melden uns zurück mit einer neuen Folge der Craftprobe.
Richtig.
Nach einer wieder etwas längeren Pause, aber wir wollen darüber nicht so viel Zeit verlieren, sondern lieber zum Thema der heutigen Sendung kommen, oder?
Auf jeden Fall, sehr gerne. Mit dabei unsere Tochter, vielleicht hört ihr sie immer mal im Hintergrund. Ja, sie ist natürlich noch nicht dem Bierfieber zugeschrieben oder wie sagt man?
Sie steht verfallen. Halt noch nicht auf Bier, aber genau. Es gibt einige Bilder von ihr mit Bierflaschen. Ihre Eltern das super lustig fanden, aber ja, fragwürdig, ob das so ist. Naja, auf jeden Fall sprechen wir heute über ein Bier, das auch in der Flasche daherkommt, um den Bogen zu kriegen.
Sehr gut.
Nämlich die Berliner Weiße.
Richtig.
Und das ist auch tatsächlich so meine erste Erinnerung an dieses Bier. Meine Tante hatte das mal mitgebracht, diese Berliner Weiße mit Himbeere.
Okay.
Und dann habe ich noch eine Episode in meinem Kopf mit diesem Bier, wo ich tatsächlich auch in Berlin war und auch so eine Berliner Weiße mit Himbeere im Montbijou Park getrunken habe.
Mhm, interessant, kenne ich gar nicht. Aber klar, ist perfektes Parkbier quasi für schöne Sommertage. Auf jeden Fall ein super süffiges und spritziges Bier.
Also, wie gesagt, ich habe es bisher mehr oder weniger nur gepanscht getrunken. Aber wie schmeckt es denn, wenn man es quasi pur trinkt, ohne Sirup drin?
Ja, es ist auf jeden Fall erstmal ein Sauerbier. Da, so viel ist schon mal gesagt. Also, wir als große Gose-Freunde können da vielleicht so ein bisschen den Bogen ziehen zu der Gose. So vom saueren Touch. Allerdings hat die Berliner Weiße meistens einen geringeren Alkoholgehalt, der so meistens zwischen 3-4 Volumenprozent ist. Und ja, wie gesagt, ein super durstlöschendes Bier, jetzt vor allem in den heißen Sommermonaten.
Okay, also dann ist es auch irgendwie kein Wunder, dass ich es bisher nur mit Sirup getrunken habe sozusagen, weil das wahrscheinlich gängig ist, oder? Wenn es bei der Gose ist es ja auch so, dass man das häufig mit Sirup vermengt sozusagen, trinkt oder mit Schnaps. Wie ist das bei der Berliner Weiße?
Bei der Berliner Weiße war es früher so, also die wird ja auch schon seit Jahrhunderten gebraut, ein relativ alter Bierstil. Mhm. Und da war es halt so, dass die immer pur getrunken wurden. Da gab es noch keinen Himbeersirup, Weißensirup etc. Es war sogar so, dass die Berliner Weißen früher bis zu 8 Volumenprozent Alkohol hatten. Also, dass der jetzt so drastisch nach unten gegangen ist, liegt in der Geschichte, beziehungsweise auch der Einsatz von Sirup ist auch geschichtlich zu erklären, denn die sauren Biere haben irgendwann mal ziemlich an Image verloren und da war es quasi so, man konnte es in Anführungsstrichen nur trinken mit Sirup. So hat sich der Geschmack quasi in der Bierwelt und bei den Konsumenten quasi geändert und deswegen wurde das dann ganz gerne halt mit so Sirup beziehungsweise auch manchmal mit Kümmelschnaps ursprünglich dann irgendwie gepanscht.
Interessant. Ich wusste nicht, dass es daran liegt, dass die Leute einfach eine Zeit lang kein Sauerbier mehr mochten. Aber klar, macht Sinn.
Saure Biere waren dann so Anfang des 20. Jahrhunderts einfach out. Und wollte keiner mehr. Und da mussten sich halt die Biergärten um Berlin quasi sich was Neues einfallen lassen, so ungefähr. Und da sind sie halt auf den Trichter gekommen, halt ein bisschen Waldmeister reinzumachen. Das geht dann tatsächlich auch so ein bisschen in die grasige Note. Oder so was dann so ein bisschen auch an wieder hopfenbetonte Biere erinnert. Denn bei der Berliner Weiße spielt grundsätzlich Hopfen überhaupt keine Rolle. Also auch die Aromatiken fehlen dann quasi komplett aus dem Hopfen. Und ja, das war dann halt irgendwann in die Hopfengetränke oder die Hopfen Biere.
Und da hat es einfach nicht mehr reingepasst ins klassische Biergartenportfolio sozusagen.
Genau.
Wie ist es denn? Also ich kenne es mit Himbeere und Waldmeister. Sind das so die typischen Siruparten oder gibt es noch mehr?
Es gibt auch Himbeere, Erdbeere, wie gesagt Kümmelschnaps oder auch Kirschlikör wird auch gerne genommen. Also auch ähnlich wie bei der Gose, kennst du ja.
Genau.
Und ursprünglich oder beziehungsweise typischerweise wird die Berliner Weiße aus so einem Pokal getrunken. Weiß nicht, ob du das kennst.
Nee, überhaupt nicht.
Ist im Endeffekt ein Stielglas, wo aber der Körper des Glases halt sehr, sehr breit auseinander geht, wie so eine Schale.
quasi. Aha, echt? Also wie so Martini-Glas oder so? Also ich habe gerade irgendwie so ein Cocktail-Glas im Kopf.
Nee, eigentlich kannst du es vorstellen wie eine kleine Schüssel, die auf einem Stiel ist.
Ah, okay.
Genau, und da wird die Gose quasi rein geschüttet.
Die Berliner Weiße.
Entschuldigung, die Berliner Weiße natürlich. Und dann kommt noch ein Schuss Sirup meistens dazu. Allerdings lohnt es sich extrem, die Berliner Weiße auch pur zu trinken. Also
große Empfehlung an der Stelle sozusagen.
Auf jeden Fall. Also meine Empfehlung geht klar zum Original bzw. zum ungepanschten Bier.
Mhm. Okay, du hast gerade schon gesagt, in der Geschichte gab es mal eine Zeit, in der die Berliner Weiße sozusagen nicht so ganz so beliebt war, weil sie eben so einen sauren Touch hatte. Wie sieht es denn überhaupt mit der Geschichte von dem Bier aus? Gibt es da irgendwas Spannendes zu erzählen?
Ja, schon, auf jeden Fall. Und zwar war es ja so, dass die ersten Weizenbiere so in den Hansestädten im Norden von Deutschland gebraut wurden, also Hamburg und Bremen und sowas. Und die Berliner Weiße soll wohl von dem Weizenbier abstammen, was damals in Hamburg und Co. gebraut wurde. Und hatte halt dann immer einen leicht säuerlichen Touch durch die wilden Hefen, beziehungsweise die nicht ganz extrem krassen Zuchthefen, die man damals verwendet hat. Deswegen ist es auch ein saures Bier und kommt quasi aus dem Norden und wird nicht wie die heutigen Weizenbiere mit einer starken Hefe, die so nach Banane oder so schmecken, vergoren, sondern halt eher mit einer Hefe, die sehr clean arbeitet, die halt nicht viele Nebenprodukte herstellt. Und 1806 in der Schlacht von Jena und Auerstedt von Napoleon hat der Bierstil quasi einen schönen Spitznamen bekommen, und zwar Champagner des Nordens wurde das Bier dann genannt von Napoleon bzw. seinen Soldaten. Ja, also so viel zur Geschichte vielleicht mal kurz.
Und wie hat die dann ihren Weg nach Berlin gefunden sozusagen? Also warum sagt man jetzt Berliner Weiße?
Na, das ist im Endeffekt eine Abwandlung von den Weizenbieren, die es schon im Norden gab. Und durch die Bierwanderung, in Anführungsstriche, kam dann halt das Weißbier nach Berlin und wurde dort halt nochmal anders interpretiert und nochmal anders gebraut.
Und was unterscheidet jetzt eine Berliner Weiße dann quasi so ganz konkret von einem normalen Weizenbier?
Naja, mittlerweile ist ja ein Weizenbier ein typisches nicht sauer. Das war wahrscheinlich früher anders. Aber quasi den sauren Touch hat die Berliner Weiße für sich behalten. Und dann das normale Weizenbier, was wir heute so kennen, was halt nach Banane und Nelken schmeckt, das hat sich dann quasi weiterentwickelt und da kam die Säure raus. So kann man das vielleicht auf den Punkt bringen.
Und darf man die Berliner Weiße, wenn man sie auch so bezeichnen will, nur in Berlin brauen?
Ja, das ist auch eine geschützte Herkunft. Also du kannst nur in Berlin eine Berliner Weiße brauen, ansonsten musst du es nach Berliner Brauart oder so nennen.
Interessant. Wer legt sowas eigentlich fest?
Naja, meistens die Brauer selber, die in Berlin sind quasi, um das zu schützen, damit halt nicht jeder auf die Idee kommt, Berliner Weiße zu brauen. Schützen die sich das dann selber quasi und sagen, Berliner Weiße darf nur aus Berlin kommen.
Und wenn wir wir brauen ja auch manchmal hier daheim, das brauen wollen würden, was bräuchten wir dafür? Also braucht man da irgendwie Spezialequipment oder so?
Nee, eigentlich nicht. Man bräuchte halt ein bisschen Gerstenmalz, meistens zum Zweidrittelverhältnis. Ein Drittel ist Weizenmalz in der Regel bei dem Bierstil. Und dann braucht man eine obergärige Hefe, die halt wenig Gärnebenprodukte produziert, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Und dann bräuchte man noch so eine Milchsäurekultur. Da habe ich schon bei der Gose quasi empfohlen, diese Mostmilchsäure aus dem Baumarkt für die Weinherstellung zu nehmen, um dann halt das Bier nachträglich mit sterilisierten Milchsäurebakterien dann quasi noch ein bisschen sauer zu machen.
Ist es dann die gleiche Milchsäure im Endeffekt, die auch bei der Gose sozusagen zum Einsatz kommt, oder?
Ja.
Was macht denn da einen Unterschied? Ich meine, bei der Gose ist jetzt noch Koriander mit drin, da ist noch Salz mit drin.
Richtig.
Und ansonsten?
Ansonsten relativ wenig eigentlich. Also der ist ein ähnlicher Bierstil auf jeden Fall. Aber was vielleicht noch interessant ist bei der Berliner Weiße, obwohl das auch manchmal bei der Gose noch der Fall ist, aber bei der Berliner Weiße muss in Anführungsstrichen noch eine Flaschengärung stattfinden. Das ist eigentlich sehr, sehr wichtig.
Echt? Warum?
Damit man quasi diese Milchsäurebakterien oder eigentlich die Brettanomyces, das ist eine spezielle wilde Hefe, die kann dann quasi in der Flaschengärung nochmal einen besonderen Touch dem Bier geben. Ja, also da sind schon extreme Unterschiede auch möglich in dem Bierstil, so, weil man halt im Endeffekt mit dieser Hefeart sehr unterschiedliche Geschmacksprofile auch hinbekommt. Also das kann, also alles im sauren Bereich, aber das kann halt von fruchtigen Noten bis hin zum Essig hin reichen. Und deswegen ist es halt auch so ein bisschen speziell, dieser Bierstil, wenn man es richtig macht. Also Berliner Kindl zum Beispiel, die Berliner Weiße schmeckt natürlich immer gleich, die nutzen sowas nicht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel historische Herstellungsprozesse verwendet, dann kann das sehr starke Schwankungen geben im Geschmackprofil.
Einfach durch die Hefe?
Durch die Hefe, beziehungsweise durch die Brettanomyces, die meistens oder üblicherweise mit hinzugegeben wird.
Und wir haben die das früher mit der Flaschengärung gemacht, muss man da nicht höllisch aufpassen? Also ich meine, wir hatten das ja auch schon, dass wir das probiert haben sozusagen und uns danach fast die Flaschen um die Ohren geflogen sind. Wie ist naja. Das früher funktioniert?
Genau, gab es tatsächlich auch Probleme. Und zwar wurden früher die Berliner Weißen üblicherweise in Steinflaschen, also Steingutflaschen gebracht und dann mit einem kordelverschnürten Korken quasi versehen. Und da kam es halt wirklich auch oft vor, dass die Flaschengärung halt ein bisschen nach hinten losgegangen ist. Und es gab wirklich viele Fälle, wo dann die Flaschen zerplatzt sind. Deswegen haben sie dann die Flaschen im Sand quasi nachgären lassen, also haben die im Sand vergraben, damit, falls mal eine hochgeht, halt nicht überall die Scherben rumfliegen.
Und irgendwer verletzt wird, ne? Ja. Ach krass, interessant. Okay, und gibt es sonst noch irgendwas bei diesem Bierstil, wo man jetzt sagt, das wäre noch nice to know sozusagen, vielleicht ein Fun Fact oder so?
Fun Fact. Also es gibt auch, wie bei der Gose, oft Berliner Weiße mit halt noch Frucht. Komponenten, also Himbeer, Berliner Weiße oder wo dann wirklich Früchte auch mit verbraut werden. Das ist ganz witzig. Ansonsten kann man in Bezug auf Berliner Weiße natürlich auch die Schneeeule aus Berlin nennen. Kennt bestimmt jeder, der mal in einem Craft Beer Store war, kleine 0,33er Flaschen. Die zählt so als Bierstil-Ikone. Macht da auch tolle Sachen. Und ist auf jeden Fall ein super, super Bierstil, der hervorragend jetzt in die Sommermonate passt.
Was würdest du denn jetzt sagen, vielleicht wenn man irgendwie demnächst im Craft Beer Store vorbeikommt und noch auf der Suche nach einer guten Berliner Weise ist, welche Brauereien kannst du denn empfehlen, die irgendwie was Besonderes machen oder irgendwie was Leckeres zusammenbauen?
Also da kann ich auf jeden Fall Prilo empfehlen. Also die Brauerei BRLO, glaube wird Prelo ausgesprochen, die machen eine super Berliner Weise auch oft irgendwie mit Rhabarber noch vergoren oder sowas.
Oh, lecker, also Rhabarber.
Super coole Variation. Dann gibt es noch einen speziellen Hersteller, und zwar die Buckbier Privatbrauerei. Das ist auch sehr interessant, denn die nehmen zur Nachgärung die Brettanomyces, was ich dir schon erzählt habe. Allerdings haben sie die aus Originalflaschen von 1988, aus den 1980er, aus den Flaschen quasi rausgenommen. Also,
wie funktioniert denn sowas bitte? Ist abgefahren.
Ja, nur die haben diese Hefekultur halt kultiviert. Und nutzen die alte Brettanomyces-Hefe quasi jetzt, um die neuen Biere noch nachgären zu lassen. Das ist schon
sehr interessant. Spannend. Auch interessant überhaupt, dass das geht quasi.
Ja, mega interessant. Dann gibt es noch Onkel Herberts Rhabarberweise zum Beispiel. Auch mit Rhabarber vergoren. Und ja, also es gibt ein paar
Hersteller. Rhabarber ist nie verkehrt. Also alle Brauereien aus Berlin haben wahrscheinlich irgendwie eine Berliner Weiße im Portfolio, oder?
Meistens, ja. Aber nicht alle. Also,
Okay, unsere Tochter, die ist der Meinung, die Folge ist jetzt vorbei. Und ich würde sagen, dann verabschieden wir uns jetzt erstmal.
Machen wir so.
Und ja, wünschen allen eine wunderbare Sommerzeit mit Berliner Weiße und hoffen, dass wir uns jetzt ein bisschen schneller wieder hören, sozusagen.
Ich denke schon. Auf jeden Fall genießt die Zeit bis dahin. Und ja, wir würden uns freuen über ein Abo und so.
Genau, wir freuen uns.
Bis bald.
Schau mal bei Instagram vorbei. Tschüss.
Das war die Craftprobe, dein Bierpodcast von Marisa Becker und Ludwig Reinhold mit spannenden Fakten aus der Welt des Bieres. Wenn dir der Podcast gefällt, teile ihn und empfehle ihn gerne deinen Freunden und Kollegen. Und um auch in Zukunft nichts zu verpassen, abonniere diesen Podcast und folge der Craftprobe auf Instagram. In diesem Sinne, wohl bekommst du's.